Herzlich willkommen zu Finde den Kern, Deep Work Coaching von Annelin Kollatz.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finde den Kern. Insbesondere dir, liebe Annelin, herzlich willkommen zu deinem Podcast.
Und danke, dass du dabei bist, Thorsten. Und mich führst und leitest.
Sehr gerne. Wir haben uns verabredet, Annelien, dass wir führen und leiten durch den Urlaub. Weil du kurz vor urlaubsreif bist oder schon urlaubsreif?
Urlaubsreif bin ich schon, aber ich stehe kurz vor dem Urlaub.
Magst du uns verraten, wie so ein Urlaub ausschaut bei dir?
Ich mache immer im Sommer 2 Wochen circa frei. Meistens Juli, August oder in der Grenze zu Juli, August, weil da die meisten Kunden, da ist die größte Schnittmenge für die Urlaubszeit, wo es am ruhigsten ist. Deshalb habe ich am wenigsten Trouble mit, mit der Tatsache, dass ich keine Termine habe.
Und fährst du weg oder machst du am liebsten Urlaub auf Balkonien?
Urlaub auf Balkonien geht bei mir gar nicht. Habe ich ausprobiert. Das kann ich mal 1, 2 Tage machen und da kann das sehr sinnvoll sein. Das mache ich auch immer zum Ende des Urlaubs, dass ich so 2 Tage zu Hause habe zum Wiedereinkommen. Aber einen ganzen Urlaub auf keinen Fall, weil ich dann gefühlt sowieso nur arbeite oder mit einem schlechten Gewissen rumlaufe.
Das
Deshalb
Los
bin ich weg.
der Selbstständigen.
Ja, ich glaube, das geht Angestellten auch so. Oder würde ich zumindest vermuten, ist bei mir lange her, dass ich angestellt war. Das muss ich rechnen, es ist 12 Jahre her, als ich raus bin aus der Anstellung. Je nach Job haben die das sehr ähnlich. Und das Thema Urlaub, Gestaltung von Urlaub, wie gestalte ich Erholung, wie schaffe ich es, in die Erholung zu kommen, ist auch in Coachings immer wieder ein Thema.
Inwiefern hat denn dein Job, dein Beruf oder deine Berufung als Psychologin Auswirkungen darauf, wie du Urlaub für dich selbst bewertest?
Es hat insofern Auswirkungen, dass ich A, nicht die größte Flexibilität habe, sprich, das relativ genau planen muss, Klammer auf, wie viele andere auch, weil ich natürlich meine Coaches in einem gewissen Rhythmus treffe. Wenn ich jetzt 2 Wochen weg bin, 3 Wochen weg bin, das heißt, dann sammeln sich ganz viele Termine an, die ich entweder vorher machen muss oder nachher machen muss. Deshalb gehe ich in der Hochsaison gerne, obwohl das finanziell natürlich totaler Quatsch ist. Ich habe ja keine schulpflichtigen Kinder. Nur kann ich das da am leichtesten schieben. Oder ich habe das Gefühl, ich kann es am leichtesten schieben, weil meine Coaches ja auch im Urlaub sind. Und ich da für mich quasi eine Zeit rausgefunden habe. Und das gucke ich sehr genau im Jahr. Wo sind Phasen bei Unternehmen, wo der Bedarf nach Coaching besonders hoch ist? Das ist bei mir so von September bis Dezember. Das ist die Zeit, wo ich eigentlich gar keinen Urlaub nehme. Um Weihnachten rum wird es immer ruhiger. Das heißt, Weihnachten, Silvester, erste Januarwoche geht bei mir gut. Dann über die ganzen Feiertage im Mai. Da machen ja viele Brückentage. Da geht das auch häufig, weil wenig Fragen sind, ob ich da mal für 2, 3 Tage irgendwo hinfahre, wegen der Brückentage. Und in der Hochsaison geht das quasi auch gut. Das heißt, meine Selbstständigkeit hat schon Auswirkungen drauf, wann ich quasi präferiert Urlaub mache.
Bin ja schon mal ganz froh zu hören, dass auch eine Psychologin sagt, ich bin urlaubsreif. Ich dachte, die seien immer so entspannt und liegen so im Gleichgewicht und alles geht leicht von der Hand, weil man ja ganz genau weiß, wie die Mechanismen so funktionieren. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, ich glaube, was mich urlaubsreif macht, sind auch weniger die Termine, sondern eher das Ganze drumherum. Die IT-Probleme, das Reisen, was mittlerweile überhaupt nicht mehr entspannt ist, sondern du immer nur noch denkst, geht der Zug pünktlich, kriege ich meinen Anschluss, wie lange brauche ich heute, stehe ich im Stau, geht der Flieger? Also diese Überlegungen haben für mich zugenommen. Und auch dieses ganz viel organisieren, nebenbei absprechen, das sind die Aspekte, die mich, weil ich am Tag ungefähr 8 bis 10 Stunden quasi in Termin bin, mit Pausen natürlich, das fängt mich dann an, irgendwann zu stressen.
Ich habe mal gelernt, dass man seinen besten Autoverkäufer nicht zum Leiter der Autoverkäufer machen darf, weil er dann ja nicht mehr seinen Job machen kann, sondern sich auf alles andere konzentrieren muss. Das erinnert mich gerade so ein bisschen daran.
Ja, bin ich komplett dabei. Also ich suche auch nach Lösungen. Ich habe auch einige Lösungen zur Entlastung. Das ist auch besser. Bei mir ist das Phänomen, ich finde eine Entlastung auf einem Thema und dann habe ich aber zwei neue Themen, die mich dann treiben, wo ich dann irgendwann wieder eine Entlastung suchen muss. Und die, die ich habe, die sind durchaus gut. Da bin ich auch übrigens sehr achtsam und aufmerksam, wie ich mich entlasten kann und na, so Druck oder Zeitstress oder so rausnehme. Wo ich sehr genau überlege, was brauche ich? Also mein Computer hat gerade ein paar Macken. Da muss ich genau überlegen, wann kann ich den am leichtesten entbehren für 1, 2 Tage, damit es mich am wenigsten stresst, auch wenn es vielleicht 3, 4 Tage länger dauert und ich einen Kompromiss eingehen muss. Und das sind Sachen, die ich durchaus sehr überlege.
Ich hatte mal 4 Wochen den Führerschein weg. Das habe ich dann in die Zeit gelegt, als ich 3 Wochen auf dem Schiff unterwegs war.
Ja, das würde ich auch so machen. Ich hatte es Gott sei Dank noch nicht. Ich bin bisher bei den Punkten drumherum gekommen.
Mir hat mal jemand gesagt, das Problem ist ja nicht, dass viele arbeiten. Er hat gesagt, mir macht auch nichts aus, wenn ich 10, 12, 13 Stunden am Tag arbeite, sondern am meisten stresst mich, dass ich dann abends den Kopf nicht runterfahren kann. Also Thema Abschalten. Kannst du das aus deiner Expertise heraus so bestätigen? Ist das genau das Thema?
Ja, also das merke ich auch, kommt vielleicht auch, obwohl ich mehr Routinen habe und Rituale, die mir helfen, merke ich natürlich, dass ich keine 20 mehr bin. Ich bin nämlich 24 oder 25. Nur um das einmal klarzustellen, weil mich jetzt gerade keiner sieht. Ich brauche bestimmte Zeiten zum Runterkommen und da bin ich sehr achtsam, gerade so nach Reisen. Wie komme ich runter? Was brauche ich dafür? Und wenn man viel unterwegs ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger.
Und was machst du dann konkret, um runterzukommen nach den Reisen und nicht direkt wieder ins Hamsterrad, reinzurennen?
Also ich habe festgestellt für mich, ich brauche 1 bis 2 Stunden, wo ich quasi für mich Zeit habe. Es ist besser, wenn ich zu Hause bin, als zum Beispiel im Hotel. Im Hotel habe ich gerne ein Hotel mit dem Balkon, wenn das Wetter halbwegs vernünftig ist und man nicht immer die ganze Zeit regnet. Es muss nicht irre warm sein. Da kann ich mich draußen hinsetzen. Ich mache häufig abends, wenn es irgendwie geht, eine kurze Hypnose. Für mich zum Runterkommen klappt nicht immer. Aber ich brauche dieses auch dann noch zu lesen, heißes Wasser zu trinken, solche Sachen, ein paar Übungen vielleicht zu machen.
Ich habe irgendwann mal in meinem Angestellten-Dasein für mich den Grundsatz oder die Grundsatzentscheidung getroffen, dass ich nie wieder montags meinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub habe, sondern irgendwann unter der Woche, lieber mittwochs.
Ja, das machen ja viele. Da rede ich auch durchaus mit Menschen drüber, was jeder so braucht. Ich habe ein bisschen anderes Ritual, mit Ausnahme jetzt, wenn ich aus dem Urlaub komme, weil diesmal mein Urlaub ein bisschen anders ist. Ich mache den Montag, ich starte häufig Montag. Ich bin an dem Wochenende im Normalfall zu Hause, um so langsam wieder reinzukommen, gehe vielleicht auch schon mal 2, 3 Stunden ins Büro oder setze mich mit dem iPad irgendwo hin. Und mache den Montag mindestens einen halben Tag nur E-Mails, wenn nicht sogar einen ganzen Tag. Und meine Abwesenheit ist quasi auch meistens einen Tag länger, um da den Druck rauszunehmen. Andere sagen mir, für die ist es gut vom Gefühl, eher Mittwoch oder so zum Beispiel zu starten, dann ist die Woche kürzer, man kommt besser rein. Ich glaube, das ist völlig individuell unterschiedlich, was man braucht. Und da ich diesmal offiziell 3 Wochen Urlaub habe, de facto sind es nur 2, aber offiziell 3 wegen der Olympischen Spiele, starte ich am Montag und auch ziemlich hart, dass ich glaube ich um 9 meinen ersten Termin dann direkt habe.
Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich, bevor ich in Urlaub gehe, die Abwesenheitsnotiz schon einen Tag vorher einstelle, weil erfahrungsgemäß dann, sobald die Abwesenheitsnotiz drin ist, dann doch noch irgendjemand schnell anrufen will. Dann hätte ich immer noch einen Tag Puffer.
Das tue ich nicht, weil ich die Abwesenheitsnotiz gar nicht reinstelle, sondern das macht jemand für mich zur Entlastung. Darum muss ich mich gar nicht kümmern. Das war die gute Nachricht. Ich sage meinen Kunden sehr langfristig auch immer wieder auf der Tonspur, wann ich weg bin. Und dieses Jahr ist das natürlich relativ simpel, weil sich alle merken können, zu Beginn der Olympischen Spiele bin ich weg. Zumindest habe ich nenne das jetzt mal eine Woche Arbeitsurlaub.
Arbeitsurlaub bedeutet, du arbeitest im Urlaub.
Nicht ganz. Ich werde die erste Woche der Olympischen Spiele nutzen, weil da die Ruderer dran sind, mir sämtliche Rennen wirklich live anzuschauen. Ich möchte die auch live verfolgen können, weil ich nach jedem Rennen bei Athleten, die ich begleite, auch direkt eine kurze Nachricht schreibe. Und weil ich sehr viel Respekt und Wertschätzung für das habe, was Athleten da über viele Jahre machen, möchte ich für die erreichbar sein. Normalerweise einen normalen Arbeitstag kriegst du mich nicht vor 20, 21 Uhr, da müssen die bald dran denken, quasi, ich sag mal, ins Bett zu gehen. Und das ist meine Form der Wertschätzung auch, da zu sein und erreichbar zu sein. Und ich kann damit auch die Spiele ein bisschen genießen. Auch mich emotional darauf einstellen, wenn ich dann vier andere Themen an einem Tag hätte, die völlig anders sind, dann hüpfe ich ja auch von Thema zu Thema und dann bin ich auch nicht so fokussiert und von daher mache ich das immer, das sind jetzt meine vierten Olympischen Spiele, mache ich das immer in dieser Woche, wo die Ruderer dran sind.
Der
Und
Begriff, ja,
dann gehe
Entschuldigung.
ich in Urlaub danach.
Dann bist du auch dann wirklich urlaubsreif.
Ja, und dann fliege ich auch weg. Ich werde also an dem Sonntag direkt fliegen. Samstag sind die letzten Rennen. Ich fliege Sonntag dann los in Urlaub und ich muss weg sein.
Der Begriff Arbeitsurlaub, ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst?
Ja, das ist eine Verballhornung quasi für mich. Für mich würde ich würde als Arbeitsurlaub immer definieren, dass ich mich auf eine Sache fokussiere. Ich habe zum Beispiel auch manchmal Schreiburlaub, wenn ich gerade ein neues Buch schreibe und einfach 2, 3 Tage brauche, um ganz fokussiert etwas zu tun, dann mache ich Schreiburlaub und das würde ich auch Arbeitsurlaub nennen. Das heißt, ich mache mich frei von allen anderen Terminen, bin sehr fokussiert, bin ein bisschen freier in meiner Tagesgestaltung, kann den Tag so ein bisschen fliegen lassen, weil gerade beim Schreiburlaub ich kann mich nicht an den Schreibtisch setzen und sagen, so um 8 Uhr und jetzt bin ich total kreativ und habe jetzt 2 Stunden, um Kapitel zu schreiben. Das schaffe ich nicht. Da muss ich manchmal auch zigmal löschen. Und das kann ich auch nicht in Zeitdruck. Ich kann auch nicht kreativ in Zeitdruck, unter Zeitdruck sein.
Warum, Annelien, ist denn Urlaub für die mentale und körperliche Gesundheit so wichtig?
Urlaub heißt, du gehst raus aus dem Hamsterrad. Du machst etwas, wo du die freie Möglichkeit hast, zu entscheiden und zu gestalten, was dir gut tut. Und wenn man jetzt mit Menschen, das ist ja so eins der Smalltalk-Themen jetzt, wo geht's bei dir in Urlaub, was machst du? Da hat ja jeder völlig andere Ideen. Du hast vorhin gesagt, ne, ich war auf dem Schiff, war ich zum Beispiel noch nie. Andere gehen zelten. Da denke ich, habe ich als Kind genug gemacht, brauche ich jetzt nicht mehr. Ich liebe doch schöne Betten, vernünftige Betten, keine Isomatte mehr. Die einen fahren weit weg, die anderen sagen auf keinen Fall einen langen Flug. Und da braucht ja auch jeder individuell etwas. Du kommst auf andere Ideen, du kriegst andere Impulse. Der eine sagt, ich gehe zum Beispiel wandern oder ne, geh fahr an den Strand. Und der nächste macht ganz viel Sport. Und so hat jeder etwas, wo er Körper, Seele und Geist mit etwas füttern kann und nähren kann und selbstbestimmt nähren kann, was ihm gut tut oder ihr.
Ist der Schlüssel in dem Wort selbstbestimmt?
Ja, vorausgesetzt, die Leute sind sich im Klaren darüber, was ihnen wirklich gut tut. Es gibt natürlich auch Situationen, wo Urlaub sehr stressig sein kann, weil man dann sehr viel Zeit hat und man 24 Stunden aufeinander hockt.
Ich weiß, dass folgende Frage relativ einfach formuliert ist. Ich vermute, die Antwort ist ein wenig komplexer, nämlich wie schaltet man denn ab?
Das hängt damit eben zusammen, welche Form des Urlaubs du präferierst.
Also es ist individuell, das habe ich verstanden. Was ist denn Abschalten? Ist das kein Gedanke haben oder den Gedanken dann haben, wenn ich will? Oder der Gedanke kommt, ich drücke ihn weg und denke an was anderes Schönes, was mich ablenkt? Oder was ist denn Abschalten?
Abschalten ist, ich kann für mich die Gedanken denken, die ich denken möchte, in der Länge, im Tempo, in der Tiefe. Ich habe Zeit dafür. Im Arbeitsalltag ist man sehr viel fremdbestimmt. Da muss man jetzt hier dran denken, daran denken, daran denken. Und ich habe für manche Sachen gar keine Zeit, also ich, Mann, wir, um Dinge auch zum Beispiel zu verarbeiten, gedanklich. Oder mal durch den Kopf fließen zu lassen, durchs Herz fließen zu lassen, reinzufühlen. Und viele, die auch Sport machen oder so wandern zum Beispiel, was mir relativ fern liegt, wandern auf Berge. Ich komme ja von der See, ich brauche eher das Meer. Die dann sagen, ich bin so konzentriert darauf, auf diesen Weg und dass ich da hochkomme, da vergesse ich alles andere drumherum. Nämlich die Sachen, die ich vielleicht dann auch nicht denken möchte oder wo ich gerade nicht dran denken will, weil sie mich vielleicht unter Druck setzen oder stressen oder was auch immer.
Wie finde ich denn raus, was mich dazu bringt, abzuschalten? Ist das, sag mal so, von Gott gegeben? Ändert sich das im Laufe des Lebens? Muss ich das lernen? Kann das jeder?
Das kann man lernen. Es ist nicht Gott gegeben. Und je mehr und verantwortungsvoller man einen Job hat oder Verantwortung nimmt, das ist ja nicht nur vom Job abhängig, umso schwerer wird das. Dafür zum Beispiel, das ist ein Thema, was häufiger auch im Coaching kommt. Abschalten können, Gedanken wegschieben zu können. Und du kannst das auf der Verhaltensebene zum Beispiel besprechen. Wenn du jetzt zu mir kämst, als Beispiel. Und sagst zu mir, Anneleen, ich weiß nicht, wie ich abschalten kann. Dann würde ich dich zum Beispiel im Coaching fragen, Thorsten, was hast du ausprobiert? Was davon lief denn gut? Du würdest mich quasi als Reflexionsboard nehmen. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich dir sage, weißt du, Thorsten, jetzt haben wir dieses Thema so mal angetriggert. Du könntest für den Alltag dir zum Beispiel, das empfehle ich auch häufiger mal, ein Glas, ein Bonbonglas, irgendwas hinstellen. Und immer mal wieder Ideen, was dir gut tut zum Abschalten, aufschreiben. Und wenn du gerade gar nicht weißt, was du brauchst, dann ziehst du einfach einen Zettel. Ich kann das digital nicht übersetzen. Bin da noch altmodisch. Ziehst du einen Zettel und liest einfach mal. Da wären aber Ideen drauf, die du quasi, die für dich passen würden. Wenn du jetzt sagen würdest, mir tut gut zu malen oder zu kochen. Oder in den Garten zu gehen. Da würde ich sagen, bei diesen Ideen gehe ich laufen. Also, das wären meine Ideen gar nicht. So, jetzt, das wäre auf einer Verhaltensebene. Wenn du jetzt aber sagst, hab das jetzt alles gemacht und ich komme trotzdem nicht dahin, dann wäre die Frage, dann würde man einen Schritt tiefer gehen und überlegen, was führt dazu, was hält dich ab, nicht abschalten zu können? Oder was ist das Beste daran, dass du nicht abschalten kannst? Vorausgesetzt, es liegt nur an dir. Jetzt gibt es ja auch Situationen, dass Menschen in den Urlaub gehen, die gute Intentionen haben, aber sie immer wieder gestört werden von der Arbeit. Und dann ist die Frage, kann ich mich abgrenzen? Darf ich mich abgrenzen? Und dann ist das Thema quasi ein völlig anderes.
Ein Einmachglas voller Ideen. Das finde ich spannend.
Ja. Also ich nehme ein Bonbonglas, weil ich keine Einmachgläser habe, aber egal wie. Aber das Bild ist natürlich schöner, ein Einmachglas voller Ideen. Und das kannst du quasi sowohl für den Urlaub als auch für den Alltag nutzen.
Inwiefern kann ich denn verhindern, dass ich Arbeit mit in den Urlaub nehme? Also gibt es etwas, was mir hilft, beim Rausgehen aus dem Büro, sofort dann in den Urlaubsmodus zu schalten? Gibt es irgendeinen Geheimtrick? Oder ist es normal, dass ich auf dem Weg zum Flughafen oder auf dem Weg mit dem Auto zum Meer immer noch über die Arbeit nachdenke, vielleicht auch schon schnell was aufschreibe, damit ich es nicht vergesse, weil es mir danach besser geht?
Ich weiß nicht, ob es einen Geheimtrick gibt. Was ich empfehle, sagen wir es mal so vorsichtig, ist, plane natürlich deinen Urlaub und versuche, soweit es geht, die wirklich dringenden Sachen, die Zeitdruck haben, abzuarbeiten, bevor du in Urlaub gehst. Kommuniziere, dass du in Urlaub gehst, nicht da, und zwar frühzeitig, nicht, dass die Leute alle überrascht sind. Und sprich ab, soweit du mit da Schnittstellen hast, was du brauchst, wie du erreichbar bist, wie du nicht erreichbar bist. Das ist ja auch unterschiedlich, das kann ja auch von Jahr zu Jahr oder von Saison zu Saison oder saisonal sich, ne, unterscheiden, kann ja auch was brennen im Unternehmen, aber bitte absprechen und für sich fragen, was tut mir gut? Also ich merke zum Beispiel im Urlaub, ich brauche Zeiten ohne Arbeit, wo ich auch, wo keiner erwartet, dass ich ans Telefon gehe oder E-Mails lese, damit ich runterkomme. Wenn ich anfange, quasi E-Mails zu lesen, komme ich sofort wieder in Jobmodus. Der ist zwar nicht mehr so stark wie vorher, aber ich brauche dann wieder eine Zeit danach zum Runterkommen, auch an dem Tag. Deshalb zum Beispiel mache ich das so, dass ich morgens einmal auf die E-Mails gucke, damit ich nur eine kurze Idee habe und ich habe organisiert, dass zwischendrin mal in die E-Mails reingeguckt wird von einer Person, der ich vertraue. Wenn ganz dringend was wäre, sie mich anrufen würde. Ansonsten auch klar ist, ich bin nicht erreichbar, nur in ganz dringenden Notfällen. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass mein berufliches Umfeld da sehr meinen Urlaub respektiert. Bin ich sehr dankbar für.
Wie oft ist schon vorgekommen, dass du im Urlaub wegen eines Notfalls angerufen worden bist?
Zweimal.
Und wie oft hattest du schon das Gefühl beim Gang in den Urlaub, oh Gott, ich muss doch erreichbar sein, weil es könnte ja was passieren?
Das hatte ich früher. Und das habe ich zum Beispiel bearbeitet. Das ist ein Thema, das sagt ja keiner, das kommt ja aus mir heraus. Und bei meinem biografischen Hintergrund, ein Vater, der 24/7 für seine Gemeinde erreichbar war als Pfarrer, bin ich natürlich auch so aufgewachsen. Und da brauchte ich eine ganze Weile, um zu verstehen, nee, ich muss das so nicht einfach weiterführen, auch nicht unreflektiert. Und nachdem ich das bearbeitet habe, wieso es mir quasi, da stand noch ein bisschen mehr hinter, wieso das mir so schwer fiel, seitdem kann ich das viel, viel besser. Und diese beiden Notfälle, an die ich mich jetzt erinnere, das eine war mal am zweiten Weihnachtstag und das war wirklich einer. Das zweite war, da war ich in Ecuador und habe Whale-Watching gemacht. Da war das für die Person ein Notfall. Für mich nicht, aus meiner Sicht nicht. Ich habe dann ein bisschen mit der Person geredet und dann habe ich auch irgendwann gesagt, du, das mache ich jetzt quasi, ne? Soweit. Und jetzt, wir können gerne nach meiner Rückkehr, dann haben wir einen Termin gemacht, können wir das gerne weiter besprechen. Also ich bin da durchaus auch achtsam, was meine Grenzen angeht. Das habe ich über die Zeit gelernt und das würde ich auch jedem empfehlen, ohne zu sagen, es gibt da das Mittel. Prüfe, wo ist deine Grenze und was brauchst du, was dir gut tut. Nicht nur welche Art von Urlaub, sondern auch, wie gehst du mit Terminen aus dem Job um, mit Anrufen und thematisiere das bitte. Kläre für dich selbst erstmal, ist diese Haltung gut und dann kläre es im Außen, wie du es gerne hättest.
Inwiefern hilft dir denn dein von dir entwickelter Ansatz des Deep Work Coachings? Also finde den Kern wirklich.
So habe ich quasi das Thema, was wir gerade besprochen haben, bearbeitet bei mir oder bearbeiten lassen mit Unterstützung. Ich kann manches alleine, aber nicht alles. Manchmal brauche ich auch jemanden, der mich dann fragt. In eine Trance kann ich mich alleine bringen, weil ich dann merke, okay, oder gemerkt habe, ich brauche da etwas, ich komme nicht runter. Und da bin ich sehr achtsam mit mir umgegangen und sehr bewusst und habe es dann für mich bearbeitet. Und dann ging's.
Gibt es denn Parallelen zwischen den Prinzipien des Deep Work Coachings und den Strategien, ich nenne sie mal für effektives Abschalten?
Das eine ist auf der Verhaltensebene diese Strategien. Ein paar Fragen dazu sind nicht explizit aus dem Deep Work Coaching, aber weil ich an mir gearbeitet habe und mich damit sehr auseinandergesetzt habe. Ich lerne ja auch aus den Coachings von anderen Menschen sehr, was die brauchen. Und dann frage ich mich ja durchaus auch mal, ah, ist das ein Thema für mich? Wie ist das bei mir? Ist da noch ein Ballast? Ist da noch etwas in meinem Rucksack, was ich quasi nicht brauche? Und dann gucke ich da bei mir auch durchaus hin. Also ich lasse mich auch inspirieren.
Was ist nachhaltiger?
Das Deep Work Coaching ist natürlich viel nachhaltiger, weil du in die Tiefe gehst und wirklich den Kern bearbeitest, was dich abhält. Und wenn mir jemand sagt, ich habe zwar alle schönen Außen geklärt und trotzdem hat mein Kollege mich 20 Mal angerufen, dann würde ich sagen, okay, was hast du auf der Verhaltensebene getan? Hast du es mit deinem Kollegen zum Beispiel angesprochen? Wenn die Person sagt ja und ist trotzdem die Person unter Druck ist, spätestens dann würde ich sagen, okay, und jetzt lass uns gucken, was macht das mit dir? Was löst das bei dir aus? Was bedeutet das für dich? Was verbindest du damit? Was heißt das für dich? Also die ganzen Fragen, die dann dazu gehören. Weil das dann, Entschuldigung, dass ich nochmal reingehe, weil das dann, wenn du das befragst und bearbeitest, dann hast du natürlich, kannst du es auf andere Situationen und insgesamt auf Urlaub, auf Erholung oder auf ein Grenzthema, auf ein Grenzsetzungsthema generalisieren. Eine Verhaltensebene kann jetzt einfach nur sein, dass die in dem Moment in der Situation wirkt, aber in einer leicht anderen eben nicht mehr.
Ist das dann auch die Losung dafür, wie nachhaltig Urlaub anhält, gefühlt? Weil ich kenne jede Menge in meinem Umfeld, die sagen, ey, ich war jetzt 3 Wochen im Urlaub oder ich war jetzt 2 Wochen im Urlaub, heute war mein erster Tag, es ist ganz furchtbar gewesen.
Das hat was auch mit den Personen zu tun. Natürlich immer auch organisatorisch, aber darüber rede ich nicht die ganze Zeit, weil das klar ist. Dann wäre aber die Frage, was führt denn dazu, dass du dich nach einem Tag Arbeit schon wieder so reinziehen lässt? Was stresst dich genau? Wie nachhaltig hast du dich erholt? Was hast du getan? Was stresst dich genau? Wieso stresst dich das? Was genau meinst du damit? Und dann würde ich wieder tiefer fragen. Weil das, also dass der Urlaubseffekt weggeht irgendwann, ist klar. Ich merke den bei mir über Wochen. Also wenn ich jetzt einen richtigen Urlaub hatte, nicht nur 3, 4 Tage, dann merke ich das eine ganze Weile, weil meine Batterien wieder aufgeladen sind.
Woran merkst du das?
Was mich stresst oder was mich nicht stresst, wie ruhig ich bleibe, dass ich gefühlt wieder mehr Energie habe. Ich habe eh relativ viel gute Laune. Das bleibt ziemlich gleich. Da ist aber noch mehr Leichtigkeit dann bei mir. Ich kann noch mehr lachen. Ich liebe es zu lachen. Ich finde das total schön, so Leichtigkeit im Leben zu haben. Und das habe ich dann wieder etwas mehr, dass ich auch so ein Gefühl habe von, ich gehe beschwingten Schrittes. Und wenn die Bahn mal wieder Verspätung hat oder irgendwas anderes, dann denke ich, ach, guck mal, mal gucken, wofür es gut ist. Und wenn ich sehr gestresst bin, dann kann ich das nicht ganz so. Dann bin ich eher abgenervt.
Wie viel ist davon, sagen wir mal, natürlich gegeben und wie viel ist denn dann harte Arbeit im Kopf, dann in dem Moment, in dem die Bahn dann Verspätung hat, doch zu denken, ach, wer weiß, wofür es gut ist?
Wenn ich sehr erholt bin, mache ich das intuitiv und automatisch. Wenn ich gestresst bin und urlaubsreif bin, dann muss ich das sehr bewusst denken.
Ist das die Differenzierung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, also unbewusst?
Ja, also für mich ja. Also daran merke ich, du hast mich ja gefragt, woran merke ich, dass ich erholt bin, daran merke ich das. Ne, ich bin dann auch kreativer zum Beispiel. Ne, es fließt leichter. Ich kann konzeptionell leichter denken. Ich bin begeisterungsfähiger.
Dann wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal jetzt in den Urlaub entlassen. Annelene, was geben wir Ihnen denn mit auf den Weg?
Als erstes eine gute Erholung und einen entspannten Urlaub, dass Sie ihn einfach von Herzen genießen können und dass er lange anhält. Das wären meine Wünsche.
Dann schließe ich mich diesen Wünschen an und wünsche dir, Annelene, genau das Gleiche.
Lieben Dank.